Die Schweden geben jetzt den Ton an in der Europäischen Union. Ein halbes Jahr schwedische Ratspräsidentschaft hat begonnen. Politisch haben wir darüber schon viel berichtet in diesen Tagen. Jetzt wollen wir alles über den Schweden an sich wissen vom Experten.
Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Studiogast.
Dr. Stefan Michael Schröder, 48 Jahre alt, einer der wenigen hauptberuflichen Skandinavisten in Deutschland. Geboren in Namibia, studierte in Kiel, heute Professor an der Uni Köln. Der Professor kennt sich nicht nur mit Literatur und Geschichte aus. Er weiß auch über schwedische Popkultur Bescheid. Wie kam's zum ABBA-Revival? Weshalb war die Olsen-Bande besonders in der DDR beliebt? Und warum galten Schwedinnen als promiskuitiv? Schröder räumt auf mit Vorurteilen, denn er hat's erforscht. Heute ist Dr. Stefan Michael Schröder unser persönlicher Gast in Piazza.
Ja, herzlich willkommen, Professor Dr. Schröder.
Schön, ja, vielen Dank, guten
Tag,
dass
Sie da sind. Ich würde Sie jetzt natürlich normalerweise siezen, aber wie wäre das in Schweden? Da sieht man das lockerer, oder?
Da würde man sich duzen. Also das Du hat sich in 60er Jahren ganz breit durchgesetzt. Ich habe in meinen skandinavischen Jahren ein einziges Mal in einer skandinavischen Sprache das Sie verwendet, als wir Besuch vom dänischen Kronprinzen hatten. Also bei der Königsfamilie ist nach wie vor das Sie doch üblich, aber ansonsten gar nicht mehr.
Sollen wir es nochmal auf die schwedische Art machen?
Können wir gerne machen, ja.
Ich bin die Katrin.
Okay, gut.
Stefan oder Stefan Michael?
Stefan.
Okay. Was steckt eigentlich in Schweden dahinter? Es gibt ja das Sie in der Sprache, also zum Beispiel, wie Sie gerade sagten, in der Königsfamilie wird es angewandt, wenn man die anredet. Was ist das für eine Einstellung, die dahinter steht?
Also es hängt natürlich vor allem damit zusammen, dass in Schweden ab den 30er Jahren das sogenannte Volksheim aufgebaut worden ist, das große sozialdemokratische Modell, was wir im Allgemeinen als Wohlfahrtsstaat bezeichnen, was natürlich auf einer Gemeinschaft der Schweden also darauf hinarbeiten sollte. Und im Zuge dieser, man kann es vielleicht Nivellierung nennen, hat man tatsächlich auch das Sie dann fallen lassen als Ausdruck eines überkommenen Standes oder Klassendenkens.
Das haben dann alle mitgemacht?
Das haben nach und nach alle mitgemacht. Ja, das ist nicht von heute auf morgen gekommen, wie man sich unschwer vorstellen kann. Es hat durchaus einige Jahrzehnte gedauert, aber es ist natürlich etwas, man kann sich natürlich auch schnell vorstellen, dass es so aus dem sozialdemokratischen Denken heraus, also in der SPD, in der Arbeiterbewegung, also damals, also nicht SPD, also der schwedischen, entsprechenden Arbeiterpartei, der schwedischen Arbeiterpartei, ist natürlich geduzt worden, Arbeiterbewegung ist immer geduzt worden und das hat sich dann durch diese langwährende sozialdemokratische Hegemonie in Schweden seit 1932, kann man sagen, nach und nach in allen Teilen der Gesellschaft durchgesetzt.
Also man merkt das schon, du beschäftigst es mit so populär kulturellen Themen, kann man sagen. ABBA zum Beispiel ist ein Forschungsgebiet gewesen.
Ja.
Wie kam man denn da gerade drauf? Oder
also
kann man daran mehr erforschen als die Musik?
Als die Musik. Also das hängt damit zusammen, dass unser Gegenstandsbereich ja klassischerweise philologisch definiert war und wir uns eigentlich erst angefangen haben, seit ungefähr 10, 15 Jahren, auch mit anderen Bereichen zu beschäftigen. Populärkultur ist nun etwas, was wirklich Alltagspraxis ist in diesen Ländern und es ist natürlich auch etwas, was unsere Studierenden kennen, wenn sie anfangen, Skandinavistik zu studieren. Wir müssen die Studenten auch irgendwo abholen, wo sie erstmal irgendwie ein kulturelles Wissen vorweisen können. Und mich hat immer die Frage fasziniert, was eigentlich den Erfolg von ABBA ausgemacht hat. Natürlich kann man auf die Musik verweisen, man kann natürlich darauf verweisen, dass die Stimmen gut aufeinander abgestimmt waren, dass es eine Art von Europop war, der auch ansonsten sehr erfolgreich war. Das erklärt aber zum Beispiel nicht dieses unglaubliche ABBA-Revival, was wir im Augenblick erleben. Und wenn man sich anschaut, was für Gründe man benennen könnte, warum ABBA so erfolgreich war, ist halt auffällig, dass man zwei Phasen unterscheiden kann. Die eine Phase war vielleicht in den 70er Jahren, also als die Gruppe selber existierte, bis 1983, also mal grob 73 bis 83. Und da ist halt auffällig, dass ABBA immer als schwedische Gruppe rezipiert worden ist. Pop war ja eigentlich etwas Internationales, war per se englischsprachig, aber hat auch die allermeisten Lieder auf Englisch aufgenommen. Trotzdem haben die sich sehr auch als eine schwedische Gruppe vermarktet, was natürlich mit diesem schwedischen Image zusammenhängt. Und dann gibt es eine zweite Phase der ABBA-Rezeption, die Ende der 80er einsetzt, mit diesen Tribute-Bands, wie die so schön heißen, also Gruppen, die ABBA nachspielen, dann vor allem in australischen Filmen, also Priscilla in der Wüste und Muriels Hochzeit und sowas, wo das dann sehr stark über die schwulen Szene lief, die also ABBA umkodiert hat, kann man sagen. Und das geht bei Populärkultur natürlich leicht, weil wir nicht so eine Vorstellung davon haben, dass Populärkultur jetzt die Bedeutung, die wir der Populärkultur zuschreiben können, dass die so stark sozusagen durch die Ausgangskreatoren begrenzt sind. Mhm. Ja?
Das heißt aber in dem Fall auch, dass so zum Beispiel dieses ABBA-Revival viel weniger mit Schweden zu tun hat, als mit dem, wie man es gesehen
zweite
hat.
Absolut,
ne?
Das zweite absolut, das kann man ja sehr schön sehen. Also das erste war wirklich eine Überlagerung von einem sehr positiven Schweden-Image, was es hier bei uns ja gab lange Zeit oder vielleicht sogar immer noch gibt. Das zweite hat mit Schweden nichts mehr zu tun.
Mhm. Das heißt, in Ihren Studiengängen beschäftigen Sie sich mit dem Schweden-Bild auch und mit dem, was in Schweden sozusagen wirklich ist.
Ja.
Ein Klischee, was man über Schweden kennt, ich glaube, das ist immer noch weit verbreitet, besonders in südlichen Ländern, ist, dass die Schwedinnen irgendwie, oder ist es vielleicht auch schon wieder vorbei, aber dass die Schwedinnen als promiskuitiv galten. Aber wie kommt denn sowas zustande?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Da habe ich vor einigen Jahren auch mal ein kleines Forschungsprojekt zu gehabt. Also man kann bei Kurt Tucholsky noch zeigen, dass Schwedin, er schreibt an irgendeiner Stelle, das darf man eigentlich gar nicht laut zitieren, aber Schwedin trocken wie Zündhölzer oder irgendwie sowas. Also man kann durchaus sehen, dass in 20er, 30er Jahren dieses Image noch nicht existierte. Es ist etwas, was neu gekommen ist in 50er Jahren. Man kann natürlich leicht darauf verweisen, auf schwedische Filmtitel, die damals viel diskutiert worden sind. Ingmar Bergman, Das Schweigen gehört sicherlich mit dazu. Ich glaube, der einzige schwedische Film, der jemals im Deutschen Bundestag diskutiert worden ist. Der Sommer mit Monika und ähnliche Filme der 50er Jahre haben natürlich dazu beigetragen, dieses Image zu schaffen der Schwedin als eine promiskuitive Gestalt, die sich also in mehr oder weniger heißen Sommernächten dann hingibt. Das Ganze ist dann zusammengeflossen in den 60er Jahren, glaube ich, mit einer Diskussion des schwedischen Wohlfahrtsstaates. Man wurde ja in den 60er Jahren sehr aufmerksam in Deutschland auf den schwedischen Wohlfahrtsstaat. Auch in der Perspektive ist es etwas, was wir nachahmen sollten. Und man kann sehr schön zeigen, wenn man sich zum Beispiel die Spiegelberichterstattung dieser Jahre anschaut, dass die schwedische Frau sozusagen zur Ikone wurde, dieses schwedischen Wohlfahrtsstaates. Ja, also auf der einen Seite schon faszinierend, ich sage es aus männlicher Sicht, ganz klar heteronormativ argumentiert, also faszinierend auf der einen Seite, aber natürlich auch so ein bisschen bedrohend. Das hat sich dann gehalten bis in die vielleicht 70er, 80er Jahre, auch natürlich diese Forschung des Blondseins, die da seit den amerikanischen Filmen seit den 30er Jahren entwickelt worden ist. Und mittlerweile ist es aber, glaube ich, ein Heterostereotyp, was meine Studenten nicht mehr kennen, nur noch als historisches.
Scheint aber Spaß zu machen, dieser Studiengang. Stefan Michael Schröder ist Skandinavist an der Universität in Köln und was wir von den Schweden lernen können, das erfahren wir gleich.